Guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Sie alle, die heute Abend hergekommen sind. Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, heute Abend hier zu sein. Vielleicht haben Sie auf eine Lieblingssendung im Fernsehen dafür verzichtet. Vielleicht hatten Sie ursprünglich eigentlich das Gefühl, nach einem Arbeitstag nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören. Oder Sie hatten irgendein anderes wichtiges Anliegen und dennoch sind Sie jetzt hier. Ich freue mich darüber und ich freue mich darüber, dass Sie Interesse dafür zeigen, für dieses interessante und spannende Thema. Wie schon erwähnt, liegt mir die Ortenau sehr am Herzen und als wir heute gegen Abend, meine Frau und ich, über die Autobahn fuhren, und die bekannten Namen gelesen haben, da wurde es uns warm ums Herz. Denn wir waren 8 Jahre unseres Lebens, ganz wichtige Jahre unseres jungen Lebens hier in der Ortenau und haben sehr viele liebe Menschen kennengelernt und fühlen uns auch verwachsen mit der Art, wie Menschen hier leben, mit der Natur, mit all dem. Und es entstehen Erinnerungen in uns, die uns das Herz erwärmen. Wie geht es Ihnen heute Abend? Unser Leben besteht aus Anspannung und Entspannung, zum Glück. Angespannt sind wir, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, wenn wir einen Kraftakt vor uns haben und wir entspannen wieder, wenn wir eine Pause haben. Unser Tagesablauf besteht aus Anspannung und Entspannung. Wir haben eine aktive Zeit, mit Pausen natürlich dazwischen, und wir haben auch eine Ruhezeit in der Nacht, hoffentlich in der Nacht. Wir kennen die Arbeitstage einer Woche und das Wochenende, das für viele ersehnte Wochenende. Wir kennen die Arbeitstage und die Feiertage, über die wir uns auch freuen. Und wir kennen auch die Arbeitstage und die Krankheitstage. Wenn unser Körper sich meldet und sagt, jetzt ist genug, jetzt ist Pause angesagt, Zwangspause. Wir kennen die Arbeitstage und die Urlaubstage. Und wir freuen uns über den Urlaub und verbinden mit dem Urlaub viele Wünsche und Fantasien und hoffen, dass wir in dieser Zeit so manches verwirklichen können und sehen können und erfahren können. Unser Leben besteht aus diesen verschiedenen Phasen. Als junge Erwachsene treten wir hinein in das Arbeitsleben und dann gibt es nach dem aktiven Arbeitsleben auch einen sogenannten Ruhestand. In allen Kulturen ist es bekannt, in allen wichtigen Kulturen dieser Welt, dass es eine Woche gibt und auch einen Ruhetag in der Woche. Und wir fragen uns, woher kommt das eigentlich? Ist das ein Produkt menschlicher Erfahrung? Hat man festgestellt, es lohnt sich nicht durchzuarbeiten, irgendwo muss man einfach unterbrechen, zwischendurch mal, nicht nur für eine halbe Stunde, nicht nur für einen halben Tag, sondern für einen ganzen Tag. Oder hat die Frage des Ruhetages auch historische Wurzeln in der Menschheitsgeschichte, die uns eventuell Hinweise, die uns interessieren könnten? Das Thema des heutigen Abends lautet: Auf der Suche nach dem Ruhetag Gottes. Im deutschen Gesetzbuch, Artikel 139, steht: Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Wir leben also in einer Kultur und in einem Land, in dem die Ruhetagsfrage sogar gesetzlich geregelt ist. In unserem Land ist der offizielle gesetzliche Ruhetag der Sonntag. Und er ist geschützt durch verschiedene Vorschriften. wenn wir uns auf die Suche machen in die Vergangenheit und uns fragen, gibt es irgendwo in der Geschichte, in der alten Geschichte der Menschheit Hinweise auf den Ursprung dieses Gedankens des Ruhetages, dann stoßen wir tatsächlich auf diese Hinweise. Eines der ältesten Dokumente der Menschheitsgeschichte ist die Bibel. Sie beinhaltet sehr viele wichtige historische und kulturelle Hinweise, sie ist eigentlich eine unerschöpfliche Quelle für Menschen, die heute erfahren wollen, wie Menschen früher gelebt haben. Und im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, in dem Teil, der ganz zurückgeht in die Ursprünge, gleich auf den ersten Seiten, ist die Rede tatsächlich vom Ruhetag. Der Ruhetag. In hebräischer Sprache abgefasst heißt der Ruhetag in dieser alten Sprache Schabbat. Oder wir kennen auch das Wort Sabbat. Und Schabbat heißt eigentlich wörtlich übersetzt nichts anderes als aufhören. Ich höre auf, etwas zu tun. Ich unterbreche das, was ich bis jetzt gemacht habe, und ich widme mich dem Schabbat. Ich widme mich der Ruhe. Ich entspanne. Natürlich können wir uns fragen, wie kommt das? Sonntag oder Schabbat? Vor Jahrtausenden war es Schabbat. Heute ist es in unserem Kulturkreis der Sonntag. Sonntag oder Schabbat? Warum Schabbat und nicht Sonntag oder umgekehrt? Die Geschichte des Sabbats, das ist die Frage, das beschäftigt uns jetzt. Ein Blick in die Natur, in das Universum zeigt uns, dass unser ganzes Sein geregelt ist von Naturgesetzen und dass wir nur deshalb leben können, weil es diese Naturgesetze gibt, auf die wir uns zu 100% verlassen können. Wenn das nicht so wäre, dann hätte der Mensch nicht auf dem Mond landen können. Man musste genau ausrechnen, die Bahn dieser Rakete, die die Astronauten letztendlich auf den Mond gebracht hat. Und der Mensch ist dabei, den Mars zu erobern und träumt davon, in einigen Jahrzehnten dort menschliche Siedlungen anzubauen. Und es gibt jetzt schon bereits Menschen, die bereit sind, dort zu leben. Ich habe Interviews gesehen und staunte darüber, dass es Menschen gibt, die bereit sind, für immer die Erde zu verlassen, um dort auf dem Mars in einer Kapsel zu leben. Unglaublich. Aber damit auf dem Mars auch nur ein noch so kleiner Gegenstand landen kann, erfolgreich landen kann, muss man sich auf die physikalischen Gesetze, die da sind, zu 100% verlassen können. Oder nehmen wir das Beispiel der Zeit, weil wir uns mit dem Ruhetag beschäftigen. Die genauesten Uhren dieser Welt sind die Atomuhren. Genauere Uhren kennen wir nicht. Eine Atomuhr ist eine Uhr, deren Zeittakt aus der charakteristischen Frequenz von Strahlungsübergängen der elektronenfreier Atome abgeleitet wird. Zum Glück habe ich das hier vor mir. Ich könnte es Ihnen sonst nicht so genau erklären. Ich muss das auch nachlesen. Die Zeitanzeige einer Referenzuhr wird fortwährend mit dem Taktgeber verglichen und angepasst. Atomuhren sind derzeit die genauesten Uhren, und werden auch primäre Uhren genannt. Es gibt etwa 260 Atomuhren auf der Welt an 60 verschiedenen Stellen und die werden ständig miteinander abgeglichen und in Paris gibt es ein Büro dafür, wo dann die Referenzzeit aufgrund dieser mittleren Werte, die angegeben werden von den 260 Atomuhren, als die genaueste Zeit weltweit für alle Menschen geltend angegeben wird. Das alles funktioniert deshalb, weil es physikalische Gesetze gibt, die wir kennen. Und weil wir wissen, dass es ganz bestimmte Auswirkungen hat. Wenn das so ist, dann muss es auch in unserem Leben nicht nur im physischen Bereich, sondern auch besonders im seelischen Bereich Gesetzmäßigkeiten geben. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte und uns fragen, woher kommt eigentlich die Zeiteinteilung, dann stellen wir fest, es gibt kosmische Gründe dafür. Schulkinder wissen schon, dass ein Jahr deshalb ein Jahr ist, weil in dieser Zeit die Erde einmal die Sonne umrundet. Oder wir wissen, warum ein Tag ist, weil in dieser Zeit, in diesen 24 Stunden, die Erde einmal sich um die eigene Achse dreht. Und der Monat entsteht auch weitgehend, die monatliche Einteilung, dadurch, dass der Mond einmal die Erde umrundet. Aber woher kommt eigentlich die Woche? Und der Ruhetag? Für die Woche gibt es scheinbar keinen kosmischen Grund. Zumindest kann man es nicht feststellen. Man kann es nicht beobachten. Aber wir wissen, dass die Woche als 7-Tage-Woche etwas ist, das in allen Kulturen dieser Welt vorhanden ist. Die Menschen kennen das und sie funktionieren danach. Und wenn sie versucht haben in der Vergangenheit, etwa in der Sowjetunion oder in der Zeit der Französischen Revolution oder auch anderswo in verschiedenen Teilen der Welt, diesen Wochenrhythmus, diesen 7-Tage-Rhythmus zu verändern, da gab es ein Chaos. In der Tierwelt und bei den Menschen. Erkrankungen und ein völliges Durcheinander. Woher kommt eigentlich die Woche? Das ist die Frage. Und darauf gibt die Heilige Schrift eine Antwort. Im ersten Buch Mose, im 2. Kapitel, in den Versen 1 bis 3, lesen wir folgende Worte. So waren nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag. Er gehört mir. An dieser Stelle könnten Sie abschalten und sagen, was soll das? Die Bibel ist ein altes Buch. Wieso soll ich mich danach richten? Woher weiß ich, ob das stimmt? Sie könnten aber auch diesem alten Buch eine Chance geben und sich darüber Gedanken machen, wie das kommt, dass seit Jahrtausenden die Menschen die 7-Tage-Woche beachten und woher kommt es, dass schon in so alter Zeit dieses Zeugnis festgehalten wurde, nämlich gleich bei der Schöpfung. Wir lesen, Gott hat die Erde geschaffen. Es gibt im 1. Kapitel der Bibel den sogenannten Schöpfungsbericht. Und im 2. Kapitel wird das nochmal detailliert. In diesen ersten 3 Versen, die wir gerade nach der Hoffnung für alle Übertragung gemeinsam gelesen haben, steht ganz deutlich, dass Gott die Schöpfung vollendet hat. Vollendet heißt, man kann es nicht verbessern. Es ist vollkommen, es ist perfekt. Er hat die Schöpfung vollendet, er hat geruht, nachdem er in 6 Tagen die Schöpfung vollendet hat, hat er geruht, achten Sie auf die Zahl 6 Tage, und am 7. Tag ruhte er und er segnete diesen Tag. Er segnete diesen Tag, er hob ihn besonders hervor und noch einmal, er heiligte ihn. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass nicht alle Tage der Woche gleichwertig sind. Die Bibel sagt ganz deutlich, wenn wir die ältesten Zeugnisse lesen, dass Gott einen ganz bestimmten Wochentag, nämlich den 7. Tag der Woche, besonders gesegnet hat. Er ruhte sicherlich nicht deshalb aus, weil er müde gewesen wäre, sondern er ruhte schöpferisch aus von dem, was er geschaffen hat. Er betrachtete es so, wie ein Künstler sein Bild oder sein Werk überhaupt betrachtet. Er freute sich darüber und er segnete, er hob diesen 7. Tag ganz besonders hervor. Interessant ist ja, dass in einer außerbiblischen Quelle aus dem 1. Jahrhundert nach Christus der bekannte Philosoph und Denker Philo von Alexandrien in seinen Schriften festgehalten hat, der Schabbat ist der Geburtstag der Welt. Das heißt, so haben es Menschen zu seiner Zeit in diesem Kreis verstanden. Natürlich müssen wir beachten, wenn wir die Geschichte betrachten und die biblische Geschichte betrachten. Es ist leider so, dass die Menschheitsgeschichte eine Geschichte eines ständigen Kampfes ist. Historiker sagen ganz deutlich, eigentlich ist der Krieg der Normalzustand in der Menschheitsgeschichte. Und die Friedenszeiten waren kurze Pausen. Was für eine Gnade, dass unsere Pause so lange dauert. Und wir finden, dass es schreckliche Kriege gibt auf dieser Welt. Gar nicht so weit entfernt von uns. Und sie berühren uns und sie bewegen uns. Aber der Mensch befindet sich in einem großen Kampf, in einer großen Auseinandersetzung. Und innerhalb dieser großen Auseinandersetzung, darf ich Ihnen verraten, spielt auch der Ruhetag Gottes eine ganz besondere Rolle. Schon deshalb, weil Gott nach der Heiligen Schrift schon am Anfang, gleich am Anfang, diesen Tag ganz besonders hervorgehoben hat. Als Zeichen seiner Schöpfermacht, weil er die Erde vollendet hat, weil er sie gesegnet hat. Es gibt alte Zeugnisse der Menschheitsgeschichte. Ich möchte ein Beispiel aufgreifen, ein anderes Dokument, außerbiblisches Dokument aus der Zeit der Ägypter. Es war ein Deutscher, Georg Ebers, der im Jahre 1872 in Ägypten, in Theben, ein Dokument erworben hat, ein sehr altes Dokument erworben hat, weil er erkannt hat, dass es besonders wertvoll ist. Es war ein Papyrus, eine Papyrusrolle, Papyrus Ebers. So ist sie bekannt. Und wenn jemand dieses Dokument anschauen will, der kann es in der Unibibliothek in Leipzig anschauen. Das Besondere an diesem Dokument, an diesem Ebers-Papyrus ist, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine ganze Reihe von medizinischen Hinweisen. Da sind Darmerkrankungen beschrieben und Parasiten, Augen- und Hautprobleme, Fragen der Empfängnisverhütung und gynäkologische Erkrankungen, Zahnheilkunde, operative Behandlung von Abszessen und Tumoren, das Richten von Knochen und Verbrennungen. Und auch die Staublunge wird erwähnt. Es ist das älteste Dokument der Arbeitsmedizin. Eigentlich interessant, nicht, wenn man das betrachtet. Aber schauen wir es uns mal näher an, was passiert, wenn wir es ernst nehmen, heute. Nur einige Beispiele aus diesem Papyrus Ebers. Zum Beispiel bei Wunden, bei offenen Wunden wird empfohlen, dass man Wurmblut und Pferdedung in die Wunden legen soll, zur Heilung. Bei Schlangenbiss soll man Wasser trinken, das über das Bild einer Gottheit geschüttet wurde. Ich weiß nicht, ob jemand das überleben würde bei einer Giftschlange. Bei Haarausfall sollte man ein Tonikum verwenden aus Pferdehufen, Dattelblüten und Hunderfersen, die in Öl gekocht wurden. Ich möchte niemandem von Ihnen empfehlen, das auszuprobieren. Es wäre nicht gut. Es wäre absolut nicht gut. Es ist ein interessantes Dokument. Es ist interessant, wie Menschen früher gelebt haben. Keine Frage. Aber es taugt nicht für uns. Im Gegensatz dazu stellen wir Folgendes fest. In der Bibel, im zweiten Buch Mose, steht das Wort, und das ist aus derselben Zeit, als der Papyrus Ebers entstanden ist und bekannt war in Ägypten, da steht, Gott sagt zu Mose und zum Volk Israel, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Mich berührt dieser Satz. In der Luther-Übersetzung steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Es ist doch so gut zu wissen, einen guten Arzt zu haben, der wirklich die Diagnose kennt und auch weiß, was die richtige Therapie ist und dass man sich auf ihn wirklich verlassen kann. Das Volk Israel war in ägyptischer Gefangenschaft. Sie waren wahrscheinlich vertraut mit manchen ägyptischen Rezepten von Ärzten. 400 Jahre lang waren sie in dieser Gefangenschaft. Und nach 400 Jahren hat Gott sie herausgeführt aus Ägypten mit mächtiger Hand. Es ist nicht unser Thema heute Abend, aber ich erwähne es nur. Und sie gingen durch die Wüste. Wir wissen nicht die genaue Anzahl der Israeliten damals, die durch die Wüste zogen, aber die Zahl bewegt sich zwischen 2,5 bis 3 Millionen Menschen. Wie versorgt man 2,5 bis 3 Millionen Menschen in der Wüste? Wie kann man sie versorgen? Also 5-mal, 6-mal die Bevölkerung von Stuttgart. Wir haben schon Probleme, wenn wir plötzlich 100 Gäste bekommen auf einmal. Wie kann das sein? Gott hat in der Wüste ein Wunder getan. Er hat sein Volk ernährt. Wir lesen das im 2. Buch Mose in Kapitel 16 und ab Vers 18, da heißt es, jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Es ist die Rede vom Manna. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Und ein bisschen weiter lesen wir, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen, da wurde es voller Würmer und stinkend. Die Wüste ist heiß. Da kann man nichts aufheben. Gott hat sein Volk in der Wüste ernährt. Er hat sie mit Manna ernährt. Er hat sie 40 Jahre lang, jeden Tag, mit Manna ernährt. Nicht ganz jeden Tag, aber für jeden Tag hat er für sie Manna. Es gibt Theologen, die Schwierigkeiten haben mit diesem Text. Und Menschen, die sagen, ja, das waren irgendwelche Wüstenpflanzen, irgendwelche Wüstenbäume, von denen sie Früchte gegessen haben. Erstaunlich ist nur, dass an diesen Früchtenbäumen am 7. Tag nichts war. Da wuchs nichts. Da waren keine Früchte am 7. Tag. Aber an 6 Tagen, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, waren genügend Früchte da. Das passt nicht zusammen. Andere haben gedacht, es wären irgendwelche Wüstenläuse, mit denen sie sich ernährt haben. Erstaunlich ist, dass diese Wüstenläuse dann den Sabbat beachtet haben. Wir merken, dass jede solche menschliche Erklärung eigentlich eine Sackgasse ist. Wir müssen den Text so stehen lassen, wie er da ist. Gott sorgte für sein Volk und er hat nicht nur für sie gesorgt, sondern er hat auch etwas dabei getan. Er hat ihnen Manna gegeben an 6 Tagen. Und am 7. Tag gab es kein Manna. Am 7. Tag sollten sie ruhen, aber sie sollten nicht hungern, sondern das, was sie am 6. Tag gesammelt haben, doppelt so viel wie sonst, wurde nicht wurmig. 40 Jahre lang, an jedem Wochenende, an jedem 7. Tag hat Gott seinem Volk in der Wüste etwas eingeschärft. Er hat ihnen etwas bewusst gemacht, etwas, was schon bei der Schöpfung festgelegt worden ist, nämlich, dass der 7. Tag der Woche ein heiliger Tag ist, der Ruhetag Gottes ist. Wir erinnern uns an die Worte des Propheten Jeremia, der in einer ganz bestimmten Situation seines Lebens ausruft, dein Wort war meine Speise oder ist auch meine Speise. Das meinte er auch im übertragenen Sinne. Gott sprach mit seinem Propheten, aber er meinte es auch im wörtlichen Sinne. Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist ein Ergebnis dessen, dass Gott gesprochen hat und die Pflanzen wurden und die Tierwelt wurde. Und all das, was um uns herum ist, das ganze Ökosystem, das dazu beiträgt, dass wir leben können, atmen können, uns erholen können. Aber im 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 23 lesen wir, das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Gott hat also ganz genaue Anweisungen gegeben. Das Volk Israel hat versucht, an anderen Tagen auch Manna von einem Tag zum anderen aufzuheben und es wurde wurmig. Am Freitag, am 6. Tag der Woche, haben sie doppelt so viel gesammelt, es war doppelt so viel vorhanden und ohne, dass sie Kühlschränke hatten und ohne, dass sie es besonders aufheben konnten, sie haben es sicherlich irgendwie zubereitet, man konnte es anscheinend backen und kochen, aber am nächsten Tag, am Ruhetag Gottes, mussten sie nicht sammeln, es war vorhanden und sie konnten sich davon ernähren. Dieses Manna ist ein Sinnbild der Fürsorge Gottes und dieses Manna-Wunder ist verbunden auch mit Gottes Fürsorge für uns, auch in dem Ruhetag. Denn der Schöpfer weiß, dass wir als Menschen einen Ruhetag brauchen. Morgen Abend werden wir uns schwerpunktmäßig hauptsächlich damit beschäftigen, warum wir eigentlich diesen Ruhetag brauchen. Aus existenziellen Gründen, aus diesem Gesichtspunkt. Heute Abend geht es mehr um die Geschichte des Ruhetages. Es ist ganz offensichtlich, Gott will mit seinem Volk, er will mit Menschen eine Beziehung eingehen. Er will mit Menschen so eine Beziehung eingehen, wie zwei Menschen, die zueinander finden, die einander kennenlernen, die einander lieben lernen, die sich einander versprechen und die nicht aus Zwang heraus, sondern freiwillig diesen Bund eingehen, miteinander eingehen. Sie wollen zusammengehen. Und diesem Bund gleich möchte Gott auch mit uns Menschen leben. Er möchte für uns sorgen, er möchte uns seine Liebe zeigen, nur er tut es auch. Und er möchte, dass wir diese Liebe beantworten und auch von unserer Seite aus ihm darauf antworten. Jetzt könnte jemand die Frage stellen, gut, damals bei der Schöpfung hat Gott einen Tag besonders gesegnet. Offensichtlich, das ist das biblische Zeugnis. Aber es sind so viele Jahre seither vergangen. Niemand weiß genau, wann die Schöpfung war. Niemand kann es sagen. Jahrtausende sind vergangen. Woher wissen wir, durch diese wechselvolle Geschichte der Menschheit, woher wissen wir, wo der heutige Ruhetag ist? Welcher Tag ist der Schabbat, den Gott ursprünglich gesegnet hat? Der Sabbat, wo er gesagt hat, aufhören. Jetzt hören wir auf. Er ruhte, er segnete, er heiligte diesen Tag. Der sprachliche Hinweis ist wertvoll. In 108 Sprachen dieser Welt ist heute der Samstag ein Wort, ein Begriff, der sehr ähnlich ist wie der ursprüngliche Schabbat oder Sabbat. Portugiesisch Sabato, Italienisch Sabato, Bulgarisch Subota, Ungarisch Sombat und so weiter. Es sind viele Beispiele, hier nur einige Beispiele von den 108 Sprachen, in denen eigentlich wir den Hinweis bekommen, bis heute, und das ist für uns wichtig, dass in so vielen Kulturen dieser Tag, der siebte Tag der Woche, der Samstag, ähnlich klingt wie ursprünglich im Hebräischen, dort, wo Gott den Tag ganz besonders gesegnet hat. Man könnte auch sagen, eigentlich, wie wichtig ist Gott diese Frage? Lohnt es sich, einen ganzen Vortrag darüber zu halten? Ist das nicht eigentlich belanglos? Haben wir nicht größere Sorgen heutzutage als diese Frage, welcher Tag ist der Ruhetag? Hauptsache, wir haben einen Ruhetag. Wenn wir das biblische Zeugnis betrachten, dann stellen wir fest, dass für Gott der Sabbat etwas ist, was er im Zusammenhang mit seinem Gesetz, das er uns Menschen gegeben hat, mitten in diesem Gesetz auf dem Berg Sinai verankert hat. Er hat dieses Gesetz auf zwei steinerne Tafeln geschrieben mit eigenem Finger. Zur damaligen Zeit, 1500 vor Christus, war Schreibmaterial Leder und es war Papyrus und es waren verschiedene Materialien, in die man schreiben konnte. Aber Gott hat Stein gewählt und er hat selber die 10 Gebote in Stein geprägt, damit die Menschen nicht sagen können, ach, Mose hat sich verhört oder die Menschen haben es falsch abgeschrieben oder es könnte verloren gehen. Er wollte damit betonen, es ist etwas, das bleibend ist. Diese 10 Gebote sind Leitlinien für uns. In dem Psalmen, im 19. Psalm, wird zum Beispiel der Wert des Gesetzes Gottes beschrieben. Es sind Gebote Gottes, die für alle Menschen gelten. Und Gott hat sie uns gegeben, damit wir glücklich sind. Er hat sie uns gegeben, damit wir eine Leitlinie haben im Leben. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, die 10 Gebote, also wenn es darum geht, du sollst nicht töten, das sehe ich ein. Das ist wirklich für uns alle wichtig. Oder du sollst nicht stehlen, oder du sollst nicht Ehe brechen, oder du sollst nicht falsch Zeugnis reden, oder du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Aber der Sabbat, ist das nicht eigentlich nur eine Angelegenheit der Juden? Ist das nicht eigentlich nur ein Teil der jüdischen Kultur? Wir respektieren den Sabbat natürlich. Es ist ein Teil der jüdischen Kultur. Aber wir leben in einer anderen Kultur und die meisten Menschen halten einen anderen Ruhetag. Und warum sollten wir aus der Reihe tanzen? Das ist auch ein Argument, das wir immer wieder hören. Aber ich möchte Sie daran erinnern, wir haben ganz am Anfang des Vortrages miteinander darüber nachgedacht, dass der Ursprung des Sabbats, bei der Schöpfung da ist. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er dem Menschen die Ehe geschenkt, dem Mann die Frau und der Frau den Mann. Und an diesem 6. Tag der Schöpfung hat er sie getraut. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen die Ehe geschenkt und als nächstes hat er ihnen den Ruhetag geschenkt, dem Menschen. Da gab es noch keine Nationalitäten, verschiedene Nationalitäten, sondern er hat der Menschheit den Sabbat geschenkt. Und deshalb ist dieses Geschenk in den 10 Geboten verankert und wir dürfen dankbar sein, dass die Juden auf die 10 Gebote geachtet haben und sicherlich haben sie mit dazu beigetragen durch ihre Gottergebung, dass viele andere Menschen auch die 10 Gebote kennengelernt haben. Der Sabbat wurde also bei der Schöpfung eingesetzt. Der Sabbat ist in den 10 Geboten verankert, wie wir es besprochen haben. Der Sabbat gilt für alle Menschen. Wenn wir im Alten Testament den Propheten Jesaja lesen, in Kapitel 56 zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen, dann stellen wir fest, dass Gott die Menschen, die nicht Juden waren, die nicht zum Volk Israel gehört haben, die aber ihn kennenlernen wollten, die einen Bund mit ihm schließen wollten und die den Sabbat geheiligt haben, dass er ihnen besonderen Segen versprochen hat. Und nicht zuletzt, es ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass einmal, wenn das Reich Gottes sichtbar anbrechen wird, am Ende unserer Weltzeit der Sabbat weiterhin bestehen wird als Ruhetag, als Zeichen, als Denkmal der Schöpfung und der Erlösung. Natürlich, spätestens hier an dieser Stelle müssen wir dann die Frage stellen, wenn das so ist. Wenn ganz am Anfang Gott den Sabbat dem Menschen gegeben hat als Ruhetag, wenn Gott diese Tatsache in den 10 Geboten verankert hat, auf Stein gemeißelt hat, wenn Gott alle Menschen dazu eingeladen hat, schon zu alttestamentlicher Zeit den Sabbat zu heiligen, als Zeichen des Bundes mit ihm, und wenn der Sabbat auf der neuen Erde auch der Ruhetag aller Erlösten sein wird, Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, wie kommt es dann, dass wir heute nicht den Sabbat als Ruhetag in unserer Gesellschaft haben? Wie kommt das? Die Geschichte des Sabbats ist auch die Geschichte, wir müssen auch der Frage nachgehen, warum eigentlich dieser Tag von vielen vergessen wurde. Wie kam es zur Einführung des Sonntages? Der Sonntag, der heute in unserem Kulturkreis gesetzlich geschützt ist und von der überwältigenden Mehrheit der Christenheit auch als Ruhetag betrachtet wird. Wir müssen zurückgehen in die Geschichte und ich möchte es so kurz machen wie möglich. Über dieses Thema kann man einige Semester studieren und es gibt viele, viele Bücher, die man lesen kann darüber, interessante Bücher, aber ich möchte nur ganz kurz einige Stichworte Ihnen nennen, Für diejenigen, die das vielleicht sich damit schon auseinandergesetzt haben, als Erinnerung, für die anderen, als wichtige Information, als ein Hinweis, als ein Anstoß, dass sie dieser Frage weiter nachgehen können. Zunächst einmal stellen wir fest, Jesus und die Apostel haben den Sabbat geheiligt. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge am Sabbat. Die Apostel haben nach seiner Auferstehung am Sabbat den Gottesdienst gefeiert. In der Urgemeinde wurde der Sabbat gefeiert. Es gibt in der ganzen Heiligen Schrift, ich stelle mal diese Behauptung auf und wir können der auch nachgehen, in der Heiligen Schrift gibt es keine einzige Aufforderung, den Sonntag zu heiligen oder einen anderen Ruhetag zu heiligen als den Sabbat. Wie kam es zur Einführung des Sonntages? Und wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir eine gewisse Offenheit miteinander praktizieren. Und Wahrheit kann auch wehtun. Ich möchte niemandem, der heute Abend anwesend ist, wehtun. Ich möchte nur ganz einfach sachlich das wiedergeben, versuchen wiederzugeben, was wir in historischen Quellen dazu haben. Zunächst einmal wissen wir, dass die Juden im Römischen Reich verfolgt wurden. Die Juden waren unbeliebt. Die Römer und die Völker im Römischen Reich haben viele Götter verehrt. Die Juden, so betrachteten es die Römer, sind verrückt geworden, weil sie meinen, mit einem Gott zurechtzukommen. Deshalb gab es auch Spottlieder über sie. Und man hat gesagt, wie arm ist dieses Volk, dass sie nur einen Gott haben. Aber die Juden ließen sich davon nicht beirren. Sie haben aber sehr viele Nachteile auf sich genommen deshalb. Und sie haben natürlich auch von sich aus politisch waren sie auch aktiv und haben versucht, das römische Joch immer wieder abzuschütteln. Also Juden wurden im Römischen Reich verfolgt. Zweitens müssen wir feststellen, aus der Perspektive der Römer waren die ersten Christen eigentlich nichts anderes als eine jüdische Sekte. Denn sie haben auch den Sabbat gehalten. Und sie haben jemanden verehrt, der ein Jude war. Also waren sie auch Juden aus der Sicht der Römer, ob sie jetzt von der Abstammung her Juden waren oder ob sie Griechen waren oder andere Völker waren, das spielte eigentlich keine Rolle, wenn sie einmal diese Religion beachtet haben. Der Sonntag war der wöchentliche Feiertag der Heiden. Der Sonntag, Tag der Sonne. Tag, an dem im Römischen Reich im Rahmen des Mithraskultes die Sonne als Lebensspenderin verehrt wurde. Und diese zwei Tage haben sich nicht vertragen. Der Sonntag war der allgemeine Ruhetag im Römischen Reich und die Juden haben ganz gleich, wo sie waren, ob in Jerusalem, in Samarien oder in Rom, sie haben den Sabbat gehalten. Und das führte zu großen Spannungen. Das Christentum breitete sich wie ein Lauffeuer aus im ersten Jahrhundert. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann stellen wir fest, innerhalb von Monaten und Jahren bekehrten sich Tausende und Abertausende von Menschen. Der Apostel Paulus ging durch Kleinasien, er kam nach Europa. Die anderen Apostel durchzogen die Länder und haben die Gemeinden gestärkt im Glauben. Und Paulus schreibt irgendwann, ja auch die Leute aus des Kaisers Hause grüßen euch. Selbst um den römischen Kaiser, der sich als Gott hat verehren lassen, gab es Christen, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Aber mit der Zeit, und weil die Christen selber verfolgt wurden, mit der Zeit wollte man diesem Missverständnis, dass man selber eine jüdische Sekte sei, entgegenwirken. Und man fing an, den Sonntag, nicht als Tag der Sonne, sondern als Erinnerungstag an die Auferstehung unseres Herrn, zu feiern. Nicht als gesetzlichen Feiertag, sondern parallel zum Sabbat. Und damit wollte man darauf hinweisen, wir haben zwar jüdische Wurzeln, geistlich gesehen, aber wir sind nicht Juden und bitteschön verfolgt uns nicht. Und da wurde Vorsicht wichtiger als Treue. Und da entstanden die Probleme. Sixtus, Bischof von Rom, sprach dann als erster, aus historischen Quellen wissen wir, von der Pflicht der Sonntagsfeier. Ursprünglich viele Jahre lang waren Versammlungen am Sonntag zusätzlich zu den Sabbatgottesdiensten. Versammlungen auch als Gedenken an die Auferstehung Jesu und als Wortverkündigung. Und ein Bischof in Rom hat als das erste Mal davon gesprochen, die Sonntagsfeier sei eine Pflicht. Viktor I. um etwa 200 nach Christus forderte die Einhaltung des Auferstehungssonntages. Wir merken, wie sich die Geschichte entwickelt und steigert. Tertullian von Karthago und Clemens von Alexandrien sprechen vom Tag des Herrn als vom Sonntag, obwohl wir wissen, in der Heiligen Schrift wird der Sabbat als Tag des Herrn, deines Gottes, genannt. Und dann kam es im 4. Jahrhundert dazu, dass die Christenverfolgungen durch die Römer aufgehört haben und dass der römische Kaiser Konstantin sich zumindest formal zum Christentum bekannt hat und von heute auf morgen die christliche Religion und den christlichen Glauben zur Staatsreligion erklärt hat. Es ist vielen bekannt. Es ist ein Artikel, der schon aus dem Jahr 1971 stammt, vom 7. März. Im Berner Tagblatt stand es damals: Grund zum Feiern hat an diesem Wochenende die ganze abendländische Zivilisation. Auf den Tag genau vor 1650 Jahren, am 7. März 321, wurde der Sonntag durch den römischen Kaiser Konstantin zum gesetzlichen Feiertag proklamiert. Der ehrwürdige Tag der Sonne, der dem römischen Mithraskult geweiht war, wurde zum Ruhetag im römischen Reich bestimmt. Nicht mehr der siebente Tag des Urchristentums, sondern der Tag des Mithraskultes stand Pate bei der Taufe des christlichen Feiertages des Sonntages. Ende des Zitates. Es ist unbestritten, dass die Beachtung des Sonntages als Feiertag nicht auf die Heilige Schrift zurückzuführen ist, sondern auf die römische Tradition im römischen Reich und später, viel später in der Zeit der Reformation, hat ein Dr. Eck, Vertreter der katholischen Kirche, in der Disputation mit Martin Luther, dem Reformator, gesagt: Wenn die Kirche die Macht hatte, den biblischen Sabbat in den Sonntag zu verändern und die Sonntagsheiligung zu befehlen, warum sollte sie nicht diese Macht im Hinblick auf andere Tage haben? Wenn du Letzteres übergehst und dich von der Kirche der Schrift allein zuwendest, dann musst du den Sabbat mit den Juden zusammenhalten, die ihn von Anfang der Welt gehalten haben. Es ist unbestritten unter Kirchenhistorikern, unter katholischen Theologen, unter protestantischen Theologen, dass diese Entwicklung so stattgefunden hat. Wenn wir also kurz innehalten und uns Gedanken machen, warum haben wir heute den Sonntag als gesetzlichen Feiertag, geschützt vom Gesetz, geschützten Feiertag in unserer Mitte, dann wissen wir, dass die eigentliche Wurzel nicht in der Heiligen Schrift ist, sondern im Römischen Reich, in der Verehrung des Sonnenkult, im Sonnenkult, in der Verehrung der Sonne. Es ist der ehrwürdige Tag der Sonne. Ein weiteres Zeugnis aus der Geschichte: Caspar della Fossa, Erzbischof von Reggio, sagt, der Sabbat, der berühmteste Tag im Gesetz, ging in den Herrentag über. Er nennt den Sonntag Herrentag. Dies und Ähnliches hat nicht durch die Predigt Christi aufgehört, denn er sagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, sondern Kraft der Autorität der Kirche sind sie verändert worden. Konzil zu Trient, 18. Januar 1562. Es gibt viele historische Hinweise und viele historische Dokumente, die das belegen. Im Katechismus steht die Frage: Welcher Tag ist der Sabbat? Im katholischen Katechismus steht diese Frage. Die Antwort lautet: Der Samstag ist der Sabbat. Die Frage: Warum feiern wir statt Samstag den Sonntag? Antwort: Wir feiern Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche auf dem Konzil zu Laodicea 364 nach Christus die Heiligkeit von Samstag auf den Sonntag verlegte. Es ist also nicht eine Erfindung von außerhalb, sondern es ist ein Teil der Überzeugung der Kirche in Rom, dass sie die Autorität und Macht hatten zu dieser Veränderung. Und man bekennt sich dazu und man unterrichtet auch Menschen in diesem Sinne. Ich gehe nochmal zurück zur Wüstenwanderung. Menschen in der Wüste haben von Mose den klaren Hinweis bekommen. Gott hat ihnen gesagt, geht am Sabbat nicht hinaus, Manna zu sammeln, ihr werdet nichts finden. Aber sie gingen trotzdem hinaus. Sie haben das nicht beachtet. Sie dachten, ach, wenn dieses Manna da war am Montag und am Dienstag und am Donnerstag, dann muss es auch heute Morgen da sein. Aber es war kein Manna da. Und Gott fragt, wie lange weigert ihr euch noch, mein Gesetz, meine Worte, meine Gebote zu beachten? Kann man etwas, was vollkommen ist, noch besser machen? Könnte es nicht sein, dass wir manchmal in der Versuchung stehen, etwas, was Gott ganz klar gesagt hat, noch zurechtzuschneidern, damit es in unser Leben hineinpasst? Ich gebe zu, dass diese Erkenntnis vom biblischen Ruhetag eine große Herausforderung ist für jeden, der das vorher nicht gewusst hat und die historischen Hintergründe nicht gekannt hat. Was sagt Jesus? In Matthäus 5, Vers 18 lesen wir, denn das sage ich euch, der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Darf ich Sie fragen, besteht die Erde noch? Leben wir noch auf dieser Erde? Wenn das so ist, wenn wir auf derselben Erde leben, auf der vor 2000 Jahren Jesus von Nazareth diese Worte gesprochen hat, und wenn wir ihm Vertrauen schenken, dann müssen wir wahrnehmen, dass er sagt, es ist ganz klar, dass solange die Erde besteht, solange der gleiche Himmel noch über uns ist und wir über die gleiche Erde laufen, auch seine Gebote, die er uns gegeben hat, Bestand haben und sie nicht verändert werden. Der kleinste Buchstabe im Gesetz. Im wörtlichen Text steht eigentlich ein Jota. Das heißt, in der hebräischen Sprache gibt es diese kleinen Pünktchen oben links, rechts oder Kommas, durch die eigentlich die Wortbedeutung verändert werden kann, durch das Weglassen eines Kommas und durch das Weglassen einer Punktuation oder eine falsche Setzung der Punktuation. Und Jesus sagt, nicht mal die Punktuation wird verändert. Es geht nicht darum, eigentlich etwas zu verändern. Er sagt, das, was Gott offenbart hat, das, was Jesus gelebt hat, das bleibt bestehen, solange Himmel und Erde da sind. Betrachten wir noch einmal diese 10 Gebote ganz kurz. Da steht im ersten Gebot ganz deutlich, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Knechtschaft geführt habe, aus dem Knechthause. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott möchte, dass unser Herz ihm ganz gehört. Er möchte mehr als unseren Gehorsam. Er möchte unsere Liebe. Er möchte unsere Anbetung. Er möchte, dass wir ihm ungeteilt gehören. Und deshalb sagt er auch, mach dir kein Bild. Das wäre eine Karikatur von mir. Wer möchte schon von sich selbst eine Karikatur sehen überall? Das ist eine Verspottung. Mach dir kein Bildnis von Gott und bete diese Bilder nicht an. Und beachte den Namen Gottes und verehre den Namen Gottes und missbrauche ihn nicht, indem du fluchst oder leichtfertig diesen Namen Gottes verwendest. Und gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Mitten im Herzen der 10 Gebote, auf der ersten Tafel finden wir 4 Gebote, das ist die Beziehung zu unserem Gott. Und die nächsten 6 Gebote, das heißt Gebot Nummer 5, Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Diese Gebote regeln unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Stellen Sie sich vor, wir Menschen würden alle diese Gebote beachten. Wir bräuchten keine Polizei, keine Gefängnisse, keine Anwälte und so weiter. Und wir müssten viele Schmerzen, die wir zu ertragen haben, nicht ertragen. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben, damit er uns dadurch glücklich macht. Und er hat uns auch den Sabbat deshalb gegeben, damit er uns dadurch glücklich macht. Die ersten 4 Gebote sind von Jesus zusammengefasst worden in dem einen Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüte, mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das zweite, die Zusammenfassung der zweiten Tafel, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit anderen Worten, willst du nicht bestohlen werden? Dann bestehle auch niemanden. Handle so, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Das ist das Prinzip der Liebe. Das ist die goldene Regel des Neuen Testamentes. Der Apostel Petrus hat uns im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, die Worte hinterlassen, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Fußtapfen nachfolgen heißt, genau dorthin treten, wo der andere war. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen Tag, an dem ich mit meinem Vater, ich war ein kleiner Junge und es war in den Karpaten und wir waren dort unterwegs. Aber es war keine befestigte Straße. Es war Morast und wir hatten beide Gummistiefel an. Nur meine Gummistiefel waren viel kleiner als die seinen. Und der suchte immer nach Steinen, wohin er hintreten konnte, damit er nicht versinkt. Und er sagte mir immer wieder, Junge, trete genau dorthin, wo ich gerade war, dann kommen wir durch. Und ich musste genau dorthin treten, ganz genau dorthin treten, wo er vor mir gelaufen war. Und dann wusste ich, da ist Boden unter meinen Füßen. Liebe Zuhörer, meine Damen und Herren, wir haben dann Boden unter den Füßen, wenn wir genau dorthin treten, wohin Jesus getreten ist. Wenn wir seinem Fußtapfen folgen. Wenn wir das beachten, was er beachtet hat. Wenn wir das Gesetz der Liebe zu dem Nächsten beachten und zu Gott beachten. Und wenn wir auch den Ruhetag Gottes beachten. Betrachten wir nochmal Matthäus 5, Vers 17 und 18. Da steht, meint nur nicht, dass ich gekommen bin, sagt Jesus, das Gesetz und das, was Gott durch die Propheten gesagt hat, aufzuheben. Im Gegenteil, ich werde beides voll zur Geltung bringen und es erfüllen, denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Es gilt. Jesus sagt ganz deutlich, in der Bergpredigt, das ist ein Teil der Bergpredigt. Und er sagt ganz deutlich, ich bin nicht gekommen, bitte missversteht mich nicht, ich bin nicht gekommen, um das, was am Anfang gegeben wurde bei der Schöpfung und das, was am Berg Sinai erneut ausgesprochen wurde, das aufzuheben oder zu verändern, sondern ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Denn vor Jesus gab es keinen Menschen, der die Gebote Gottes wirklich ganz erfüllt hat. Keiner konnte das sagen. Selbst die großen Frauen und Männer der Bibel haben Fehler gehabt. Und Jesus war der Erste und Vollkommene, der das Gesetz Gottes vollkommen gehalten hat. Und er sagt uns ganz deutlich, bitte nicht, dass ihr mich missversteht. Ich bin nicht gekommen, dass ich durch mein Kommen einfach sage, jetzt leben wir in einem ganz anderen Verhältnis. Manchmal hören wir leben im neuen Bund und das Gesetz Gottes gilt nicht mehr. Dann, wenn wir zurückfragen, ja, gilt nicht mehr töten? Doch, doch, das schon. Und gilt nicht mehr stehlen? Ja, das schon. Ja, und wie ist das mit dem Sabbat? Ja, das gilt nicht mehr. Das passt nicht zusammen. Betrachten wir, was Jesus dazu gesagt hat. In Matthäus 24, in den Versen 16 bis 20, beschreibt Jesus, das ist ein Ausschnitt, da spricht Jesus von der Zukunft. Jesus war auch Prophet. Er hat genau gewusst, was in der Zukunft geschehen wird und er hat es vorausgesagt. Besonders im Matthäusevangelium, im 24. Kapitel, da sprach er vom Schicksal des Volkes der Juden. Er sprach vom Schicksal Jerusalems und vom Ende der Welt. Aber in Bezug auf die Juden und ganz besonders auch in Bezug auf die Zeit nach seiner Auferstehung hat etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er sagt in Matthäus 24, Vers 16 bis 20, als dann, wenn ihr sehen werdet, dass die Römer da stehen und Jerusalem umgeben, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, steige nicht hinunter, etwas aus dem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Und dann sagt er, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Wann hat sich das erfüllt? 40 Jahre nachdem Jesus diese Worte gesprochen hat, im Jahre 70 nach Christus, wurde Jerusalem erobert. Aber kurz vorher haben die römischen Heere sich noch mal kurz zurückgezogen. Und wir wissen aus der jüdischen Geschichtsschreibung durch Josephus Flavius, dass für ungefähr 30 Minuten die Tore Jerusalems offen waren. Das heißt, die Juden haben gemeint, Gott hätte ein Wunder gewirkt, die Römer würden für immer abziehen und sie jagten ihnen nach. Und in dieser Zeit, in diesen 30 Minuten, konnten die Christen, die in Jerusalem waren und die Christus vorher ernst genommen haben und das, was er in Matthäus 24 gesagt hat, sie konnten aus der Stadt fliehen. Und es gibt mehrere historische Hinweise dafür außerhalb der Bibel, dass bei der Erstürmung Jerusalems, die Römer kamen nämlich zurück, bei der Erstürmung Jerusalems keine Christen umgekommen sind, sondern sie haben die Worte Jesu ernst genommen und sie wussten, sie haben nicht die Zeit, vom flachen Dach ihres Hauses hinunterzugehen und ihre Habseligkeiten zu sammeln und so rauszugehen, sondern Jesus hat gesagt, wenn ihr sehen werdet, dieses Zeichen und die Tore öffnen sich, geht sofort hinaus. Und sie haben es geschafft. Jesus hat aber noch etwas gesagt und darauf möchte ich jetzt ganz besonders hinweisen und es unterstreichen. Er sagte, wenn das geschieht, und es war Kriegszeit, bittet schon im Voraus dafür, dass wenn ihr flüchten müsst, wenn ihr raus aus Jerusalem müsst, wenn ihr all das, was ihr habt, da zurücklassen müsst, dass das nicht an einem Sabbat geschieht. Wenn für Jesus nach der Auferstehung der Sabbat keine Rolle mehr gespielt hätte, dann hätte er so etwas niemals gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis dafür, dass im Neuen Bund, im Neuen Testament, in der Zeit der Urgemeinde für Jesus, für die Apostel, für die gläubigen Frauen und Männer der Sabbat weiterhin der Ruhetag Gottes war. Wir betrachten die Geschichte des Sabbats. Und wir fragen uns noch einmal, wir wollen uns ganz sicher sein, welcher Tag ist wirklich der siebte Tag der Woche? Wir haben vorhin den sprachlichen Hinweis betrachtet, in 108 Sprachen klingt es ähnlich wie der Schabbat der Bibel. Wir lesen in der Heiligen Schrift, ich lese heute Abend mit Ihnen die Texte nicht, ich weise darauf hin und ich weiß, ich mute Ihnen einiges zu, aber es ist wichtig, dass wir diese Hinweise auch aufnehmen. In der Bibel steht ganz deutlich, bei der Kreuzigung Jesu war es der Rüsttag, den die Juden Rüsttag nannten, das war der Vorbereitungstag auf den Sabbat, der Freitag. Dann folgte der Sabbat und die Bibel spricht von der Auferstehungstag als von dem ersten Tag der Woche. Im Lukas-Evangelium lesen wir das so nach, dass es so war. Auch in unserer heutigen Sprache kennen wir den Karfreitag, den Kreuzigungstag, den Karsamstag, das ist der Tag, an dem vor vielen Jahren Jesus im Grab ruhte, und den Ostersonntag, den Sonntag, den ersten Tag der Woche, an dem Christus auferstanden ist. Es ist also offensichtlich, dass wir es hier mit einem biblischen Beleg zu tun haben und die Bibel beantwortet uns aus der Zeit Jesu, welcher Tag war für Jesus der siebte Tag der Woche? Der siebte Tag der Woche war für Jesus der Samstag. Am Samstag ist er zum Gottesdienst gegangen nach seiner Gewohnheit und er ruhte auch am Karsamstag im Grab. Auch unsere Wochentage sind ein Hinweis darauf, wenn wir die einzelnen Wochentage betrachten, dann sehen wir, der Mittwoch bedeutet eigentlich Mitte der Woche, aber seit einigen Jahrzehnten beginnt in unseren Kalendern die Woche mit dem Montag und dann ist der Mittwoch nicht mehr der Mittwoch. Eigentlich war es ursprünglich anders. Solange man mit dem Sonntag die Zählung begonnen hat, der Wochentage, Sonntag, Montag, Dienstag, der vierte Tag, der Mittwoch, und dann kommen die nächsten drei Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also der sprachliche Hinweis, der biblische Hinweis und auch was die Wochentage betrifft, die alle weisen darauf hin und geben uns die Antwort. Aber es gibt noch einen anderen Einwand. Gab es denn nicht irgendeine Kalenderreform? Es gab doch verschiedene Kalenderreformen früher. Hat man nicht einfach die Reihenfolge der Tage vertauscht, verändert? Und hier nochmal ein Hinweis, unser heutiger Kalender ist der gregorianische Kalender, nach dem wir heute funktionieren. Und der ursprüngliche Kalender wurde umgestellt im Jahre 1582. Und wir können nachverfolgen, auf den Donnerstag, den 4. Oktober, folgte dann Freitag, der 15. Oktober. Man hat die Zählung verändert, damit man es anpassen kann, aber man hat nicht die Reihenfolge der Wochentage dabei verändert. Das ist unbestritten und Wissenschaftler bestätigen das. Wir brauchen keinen Zweifel daran haben, dass auf Donnerstag, den 4. Oktober im Jahr 1582, durch die Umstellung auf den gregorianischen Kalender Freitag, der 15. Oktober, folgte. In der jüdischen Zeitrechnung gab es keine Kalenderreform. Und wenn wir heute eine jüdische Zeitschrift in die Hand nehmen, eine Zeitung oder Zeitschrift, dann steht dort eine Jahreszahl, 5700, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeschaut nach jüdischer Zeitrechnung, welches Jahr genau gezählt wird, aber sie meinen es seit der Schöpfung zu zählen. Wir können nicht davon ausgehen, dass das genau tatsächlich so ist. Aber es macht Folgendes bewusst. Es macht uns bewusst, dass Abraham und seine Nachkommen von Anfang an nach einem ganz bestimmten Wochenrhythmus und nach einer ganz bestimmten Zeit auch gelebt haben. Der jüdische Schabbat fällt heute noch genau auf unseren Samstag. Jesus sagte, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es geht also nicht um einen Wochentag. Es geht nicht darum, Recht zu behalten. Es geht nicht darum, irgendwo kleinlich zu sein, sondern es geht darum eigentlich, dass ich mich frage, wie stehe ich zu diesem Herrn, zum Herrn Jesus Christus, wenn es sein Ruhetag ist, wenn er diesen Tag geheiligt hat, wenn er an diesem Tag die Schöpfung vollendet hat, wenn er diesen Tag gesegnet hat, wenn er an diesem Tag geruht hat, wenn er diesen Tag in seinen Geboten verankert hat, warum sollte ich dann Widerstand leisten oder es besser wissen? Und zum Schluss noch einige Hinweise. Erstaunlich ist, dass die Bibel davon spricht, im Voraus davon spricht, Gott wusste, dass es zu einer Veränderung des Ruhetages kommen würde. Und hier nur einige Hinweise. Wir haben heute Abend nicht die Möglichkeit, das prophetische Wort im Detail zu studieren, aber ich lade Sie dazu ganz herzlich ein, das zu tun, in den nachfolgenden Veranstaltungen. In der Offenbarung im 12. Kapitel, im 17. Vers stehen die Worte, darüber wurde der Drache, der Satan, so wütend, dass er jetzt alle bekämpfte, die zu dieser Frau, zur Gemeinde gehören. Das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit, bevor Christus wiederkommt, es eine Zeit geben wird, wo der Widersacher, der Satan, Menschen bewusst verfolgen wird und wütend sein wird, aus zwei Gründen. Weil sie Jesus bekennen, das können wir uns vorstellen, und weil sie die Gebote Gottes leben und beachten. In Offenbarung 14, Vers 12 steht, hier muss das Volk Gottes seine Standhaftigkeit beweisen, denn nur die können bestehen, die Gottes Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu bleiben. Haltet meinen Sabbat, so steht es im 2. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 13. Haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Gott hebt diesen Tag so besonders hervor, dass er sogar sagt, von Generation zu Generation ist der Sabbat als Teil der 10 Gebote ein besonderes Erkennungszeichen der Zugehörigkeit zu Gott und ein besonderes Erkennungszeichen dafür, dass Gott in der Lage ist und die Macht hat, uns zu verändern, uns zu heiligen, uns frei zu machen von all dem, was uns bindet. Demgegenüber steht aber die Voraussage im Propheten Daniel, dass es eine Macht geben wird, die sich unterstehen wird, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und das wurde schon bereits Jahrhunderte vor Christus vorausgesagt. Im 7. Kapitel des Buches Daniel, und wir lesen heute Abend nicht die Texte, aber ich möchte Sie darauf neugierig machen. Es lohnt sich, den Propheten Daniel zu studieren. Jesus selbst hat Daniel zitiert in den Evangelien. Und er hat darauf geachtet und er sagte, achtet darauf, was der Prophet Daniel sagt. Da ist die Rede von einer Macht, sie wird das kleine Horn genannt. Und sie hat ganz besondere Kennzeichen. Es sind 11 identifizierende Kennzeichen, die wir feststellen können aus dem Text. Diese Macht wird historisch gesehen in Europa entstehen. Sie werden mich fragen, woher ich das behaupte. Wenn man Daniel Kapitel 2 und dann Daniel Kapitel 7 miteinander studiert, dann kann man erkennen, dass es sich darum handelt. Es ist eine Macht, die etwa 476 nach Christus aufkommt. Es ist eine Macht, die ein kleines Horn genannt wird, erst eine unscheinbare Macht, aber sie wird größer als die vorherigen Hörner. Hörner sind hier Symbole im prophetischen Wort für Mächte. Es wird 3 andere Mächte besiegen, damit es zu Macht kommen kann. Er wird 3 Reiche vernichten. Es hat Menschenaugen. Es steht eine besondere Macht an der Spitze. Es geht um menschliche Intelligenz. Es wird ganz anders sein als die anderen Reiche, also nicht nur rein politisch. Es spricht große Dinge. In der Bibel ist das der Hinweis darauf, dass jemand sich anmaßende Dinge sagt und Gott lästert. Er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Diese Macht wird Menschen verfolgen, die Christus, die Gott treu sind. Er wird Festzeiten und Gesetz ändern und er wird etwa 1260 Jahre regieren. Das sind laute Aussagen, denen es sich lohnt, nachzugehen im prophetischen Wort. Ich halte es heute nur fest. Um welche Macht kann es sich handeln, historisch? Die Geschichte des Sabbats. Wir haben vorhin gesehen, dass das eine allmähliche Entwicklung war, weg vom Sabbat hin zum Sonntag aufgrund der Verfolgung im Römischen Reich, aufgrund der Tag der Sonne, die verehrt wurde im Römischen Reich als allgemeiner Feiertag. Und dann allmählich haben einzelne Würdenträger innerhalb der christlichen Gemeinde angefangen, den Sonntag aufzuwerten und zu sagen, es ist verbindlich, den Sonntag zu halten, zu heiligen. Was sagt die alte Kirche, die römische Kirche zu diesem Thema? Ich möchte gerne Sie zu Wort kommen lassen, nicht ich selber. Und da heißt es, der Papst hat die Macht, Zeiten und zu ändern, Gesetze aufzuheben und alle Dinge abzusetzen, sogar die Gebote Christi. Ein weiteres Zitat. Die Autorität der Kirche kann deshalb nicht an die Autorität der Bibel gebunden werden, weil die Kirche den Sabbat in den Sonntag verändert hat und das nicht durch ein Gebot Christi, sondern durch ihre eigene Autorität, sagt die Kirche selbst. Der Sonntag ist nicht auf die Bibel gegründet, sondern auf Tradition und ist ganz klar eine katholische Einrichtung, steht in einer Zeitschrift, in einer Publikation der Kirche selbst. Pater Enright sagt, die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Die katholische Kirche sagt, nein, durch meine göttliche Macht setze ich den Sabbat ab und gebiete dir, den ersten Tag der Woche heilig zu halten. Und schau, die gesamte zivilisierte Welt beugt sich in Ehrerbietung nieder vor dem Gebot der heiligen katholischen Kirche. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich niemanden verletzen möchte. wenn wir über historische Tatsachen sprechen, wenn wir Zeugnisse, wenn wir Dokumente miteinander anschauen, Aussagen, zu denen die Kirche steht, dann müssen wir Mut haben, einfach der Wahrheit in die Augen zu schauen. Dabei geht es nicht darum, einzelne Personen oder Institutionen herabzusetzen. In einer Zusammenfassung im Katechismus der christlichen Lehre auf Seite 58 steht die Frage, wie kann man beweisen, dass die Kirche die Macht hat, Feste und heilige Tage zu befehlen? Die Antwort lautet, die richtige Antwort, genau durch die Tat, den Sabbat in den Sonntag zu verändern, was Protestanten anerkennen. Und deshalb widersprechen sie sich selbst, indem sie den Sonntag strikt einhalten, aber die meisten anderen Feiertage brechen, die durch dieselbe Kirche eingesetzt wurden. Nächste Frage, auf derselben Seite. Kann man noch auf andere Weise beweisen, dass die Kirche die Macht hat, Feiertage verbindlich einzusetzen? Die Antwort lautet, wenn sie nicht diese Macht hätte, dann hätte sie nicht die Beachtung des Sonntages, des ersten Tages der Woche, eingeführt als Ersatz für die Beachtung des Samstages, des siebten Tages, eine Veränderung, die für die es keine biblische Autorität gibt. Das sind eindeutige Hinweise, historische Hinweise. Und wenn wir fragen, wo ist der Ruhetag Gottes, dann können wir feststellen, die Heilige Schrift sagt es, die Geschichte sagt es uns und auch die Kirchengeschichte gibt uns eine Antwort darauf. In einer Pressemitteilung steht, der Sonntag ist eine katholische Einrichtung und sie beansprucht, dass seine Beachtung nur begründet werden kann mit katholischen Grundsätzen. Von Anfang bis zum Ende der Bibel gibt es keine einzige Textstelle, die eine Legung der wöchentlichen öffentlichen Anbetung vom letzten Tag der Woche auf den ersten belegt. Deshalb ist auch der Sonntag unser Zeichen der Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und die Verlegung der Sabbatheiligung ist der Beweis dieser Tatsache. Was machen wir damit? Auf der Suche nach dem Ruhetag Gottes. Wir haben uns gefragt, wo sind die Ursprünge? Gibt es historische Belege dafür? Woher kommt es, dass Menschen einen ganz bestimmten Ruhetag haben? Warum Sonntag und nicht Sabbat? Warum Sabbat und nicht Sonntag? Gottes Wort sagt im 2. Timotheusbrief, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. In der Hoffnung für alle Übertragung. Es war vor einigen Jahren, es tobte ein Sturm an der Nordsee. In einem kleinen Fischerdorf in Holland, in den Niederlanden, empfingen die Fischer die Signale, die SOS-Signale eines Fischkutters, das auf hoher See war. Es war furchtbar stürmisch und dunkel. Aber sie wussten als Seeleute, was es bedeutet, in einem solchen Sturm draußen zu sein. Und sie fühlten sich verpflichtet. Sie spürten, es ist ihre Aufgabe, Menschen zu retten, Menschen herauszuholen aus diesem kochenden Wasser. Und am Ufer blieben Menschen stehen, Angehörige, die sie fast anflehten, nicht hinauszufahren auf die offene See, wegen der großen Gefahr und wegen dem großen Sturm. Aber diese rauen Männer sagten sich, wir können die Leute, die uns ihr Hilfesignal geschickt haben, nicht draußen lassen. Und sie fuhren hinaus mit ihrem Boot und es war dunkel und es dauerte sehr, sehr lange. Aber nach ungefähr einer Stunde konnte man sie wieder sichten. Sie kamen mit ihrem Boot an. Das Boot war überladen mit Menschen. Sie haben einige von der oder fast alle von der Besatzung dieses Fischkutters retten können. Sie kamen an und ihre Angehörigen waren überglücklich. Sie hatten Tränen in den Augen. Sie waren glücklich. Und dann stiegen sie aus und haben auch die Geretteten herausgeholt. Und dann sagten die Männer, wir müssen noch einmal raus. Wer möchte noch einmal raus? Wir konnten nicht alle holen. Es ist noch ein Mann draußen. Er ist noch draußen auf dem Kutter. Und dieser Kutter wird untergehen. Und er wird untergehen. Und viele waren so erschöpft, sie konnten nicht. Aber ein 17-jähriger Junge meldete sich. Und er sagte, ich gehe hinaus. Und seine Mutter stand neben ihm und fing an, laut zu rufen, das darfst du nicht, Hans, das darfst du nicht. Dein Vater ist vor 10 Jahren untergegangen, auf hoher See. Und deinen Bruder Paul vermissen wir schon seit 3 Wochen. Du darfst nicht hinaus in diesem Wetter. Aber er schaute sie an und sagte, Mutter, das kann nicht sein. Wir können den Mann nicht draußen lassen. Und er fuhr hinaus mit den anderen. Und sie fuhren hinaus auf die stürmische See und waren verschwunden. Und es dauerte eine Ewigkeit. Es war dunkel und es war stürmisch und es war schrecklich. Aber am Ufer brannten die Feuer als Signal an das Zeichen. Und dann nach langer Zeit, etwa nach einer Stunde, konnte man das Boot wieder sichten. Und sie kamen immer näher. Und dann riefen die Leute vom Ufer aus, habt ihr es geschafft? Habt ihr den Mann retten können? Und der Junge, der 17-Jährige, rief zurück, ja, wir konnten ihn retten. Er ist hier. Übrigens, sagt es meiner Mutter, es ist mein Bruder. Es hat mich sehr bewegt. Wie schnell kann sich die Perspektive verändern, wenn man etwas weiß? Vielleicht sind Sie heute Abend hergekommen und haben gedacht, es wird ein gemütlicher Abend. Wir sprechen über Entspannung und Ruhe. Wir sprechen über Gottes Ruhetag, wir hören etwas Geschichte vielleicht. Und Sie haben Sachen gehört, die Sie aufgewühlt haben. Und Sie haben Dinge, Zusammenhänge gehört, die Ihre Perspektive plötzlich völlig verändern. Lassen Sie es zu. Die veränderte Perspektive kann uns helfen, der Wahrheit näher zu kommen. Wir lernen Gott kennen als einen Gott, der von Anfang an sich um uns Menschen kümmert, der uns erdacht hat, der uns erschaffen hat, der diese Welt perfekt erschaffen hat und der als Zeichen seiner Schöpfermacht den Ruhetag eingesetzt hat. Wir haben diesen Gott kennengelernt als einen Gott, der uns ernährt. Und der sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann bin ich euer Arzt. Ich bin dein Arzt. Er will sich um uns kümmern. Wir haben Gott kennengelernt als einen Gott, der uns die 10 Gebote gibt, damit wir glücklich sind mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und seine Frage an Sie heute Abend ist, Möchten Sie auch eine verbindliche Beziehung zu diesem Gott eingehen? Möchten Sie, dass dieser Gott auch Ihr Gott ist? Möchten Sie auf die Stimme Jesu hören, der gekommen ist und gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen, zu seiner Geltung zu bringen? Möchten Sie zu jenen gehören, die Jesus lieben und seine Gebote beachten, auch wenn der Drache zornig ist, auch wenn der Feind wütend ist? Gott schenke Ihnen, Gott schenke uns diesen Mut und diese Entscheidung. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Es ist für uns ein Geschenk, wissen zu dürfen, dass Gott uns hört. Wir dürfen zu ihm sprechen, ohne technische Hilfsmittel, ohne einen besonderen Termin, ohne Vorbedingungen. Wir dürfen mit ihm reden im Gebet. Und ich möchte Sie einladen, dass wir das auch jetzt am Ende dieses Abends tun. Ich lade Sie ein, sich dazu zu erheben. Unser Vater im Himmel, du bist der ewige Gott. Aus deinem Wort erfahren wir, dass wir nicht zufällig auf dieser Welt sind. Du hast uns erschaffen. Du hast uns gewollt. Wir danken dir, dass du ein Gott der Liebe bist. Ein Gott, der sich um uns kümmert, der du uns heilen willst, weil du unser Arzt sein willst, der du uns gute Gesetze gegeben hast, damit unser Glück, unser Leben und unser Eigentum geschützt wird und wir einen Sinn im Leben haben. Wir danken dir dafür, dass du uns einlädst, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Wir wollen zu denen gehören, die auf deiner Seite stehen, Herr Jesus. Wir wollen zu denen gehören, die dich lieben. Wir wollen in deine Fußstapfen treten, in allen Dingen. Heute Abend hast du uns eine neue Perspektive gezeigt. Vielleicht ist manches noch nicht verständlich. Aber das Zeugnis der Geschichte zeigt uns, warum wir heute in unserem Land und in dieser Welt einen anderen Ruhetag haben. Herr, und du hast uns auch gezeigt, dass es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern es geht nur darum, dir die Ehre zu geben, dir zu gehorchen und zu deinem Reich zu gehören. Und so wollen wir auch heute Abend, so wie wir hier vor dir stehen, jeder für sich, der dazu willig ist, in unserem Herzen Ja sagen zu dir, erneut Ja sagen und dir danken für deinen Ruhetag und dir danken, dass du dich um unser Leben kümmerst. Herr, näher zu dir wollen wir kommen, näher zu dir, unser Gott, ganz gleich, was uns in diesem Leben widerfährt. So bitten wir dich jetzt um deinen Schutz, um gute Gedanken, um einen friedlichen Ausklang dieses Tages und um deinen Segen. Amen. Amen. Wir wollen Platz nehmen.